Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr zuhört. Schon wieder. Israel steuert auf Neuwahlen zu. Und das zu Pandemiezeiten. Das wären dann die vierten innerhalb der letzten zwei Jahre. Der Oppositionsführer im Land, Yair Lapid, wirft der Koalition ein totales Scheitern vor. Die Regierung hat die Kontrolle über die Pandemie und das Land verloren, sagt er. Und in der Tat, die Pandemie macht dem Land schwer zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit lag zeitweise bei mehr als 20%. Und Touristen kommen auch keine mehr. Wobei gerade das für die Menschen in Bethlehem mit schweren finanziellen Einbußen einhergeht. Dieses Jahr war bisher das Schlimmste meines Lebens. Dabei habe ich die erste Intifada und die zweite Intifada erlebt, die Kriege. Aber selbst zu diesen Zeiten damals waren in Bethlehem Menschen auf der Straße. Es gab sogar damals Touristen, die bei uns eingekauft haben. Aber in diesem Jahr waren die Straßen leer. Sogar die Kirche ist leer. Dabei sollte das Jahr 2020 für den Geburtsort Jesu ein gutes werden. Schließlich ist Bethlehem in diesem Jahr arabische Kulturhauptstadt. Doch mit dem Virus änderte sich alles. Über Bethlehem, Pandemiefrust und Regierungsaus, darum geht es in diesem Weltspiegel-Podcast »Keine stille Zeit im gelobten Land«. Und darüber spreche ich jetzt mit unseren Korrespondenten im Studio Tel Aviv, Susanne Glass und Tim Aßmann. Guten Tag, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, wir freuen uns auch.
Ja, hallo nach München.
Sagt mal, ihr beide, woher kommt ihr denn gerade?
Naja gut, ich war jetzt tatsächlich ein paar Mal in Bethlehem, weil ich ja für den Weltspiegel gedreht habe. Tim, ich weiß nicht, woher kommst du?
Also jetzt gerade komme ich tatsächlich nur sozusagen von oder aus Tel Aviv.
Tim,
da
langweilig.
Ich die letzten Tage, ja, es ist langweilig. Die letzten Tage war allerdings die israelische Innenpolitik gar nicht so langweilig. Aber ich hatte auch schon meine Dosis Weihnachtsstimmung in Anführungszeichen, denn ich war vor kurzem in einem christlich-arabischen Dorf im Norden Israels, wo man schon die Grenze zum Libanon sieht und wo tatsächlich schon die Lichterketten über den Straßen hingen, noch unbeleuchtet, aber wo man sich also schon ein bisschen auf die Tage vorbereitet. Da gibt es tatsächlich auch einen Weihnachtsmarkt, Corona-bedingt in diesem Jahr nicht. Und es gibt eben eine starke christliche Minderheit. Leider hatte an dem Tag, als ich da war, der Laden zu, der eben auch Schweinefleisch anbietet, was ja hier eine totale Rarität ist. Das hätte ich gerne probiert, hat nicht geklappt. Aber vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr Weihnachten in der Weihnachtszeit mal auf eine Bratwurst dahin.
Auf die Bratwurst hast du gewartet?
Ach, das wäre schon ganz schön. Fehlt einem ja durchaus ab und zu mal hier.
Susanne, du warst ja in Bethlehem unterwegs. Nimm uns doch mal mit. Da gibt es ja diese wunderschöne, sehr besondere Grotte unter der Geburtskirche. Wie fühlt es sich an? Bist du da runtergegangen?
Also Nathalie, das ist jetzt ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Denn wenn ich mal etwas ausholen darf, ich war jetzt ja schon sehr, sehr häufig in Bethlehem. Ich habe auch die letzten Weihnachtsfeste, Heiligabend da immer verbracht. Und normalerweise, wenn du dann nach Bethlehem kommst, gerade jetzt in den Weihnachtstagen, dann ist es voller Pilger. Es ist auf diesen engen Basargassen kein Durchkommen. Es gibt sehr, sehr viele Holzschnitzer, die Krippenfiguren etc. anbieten. Und vor der Geburtskirche bilden sich Schlangen. Da muss man oft stundenlang warten. Die Kirche wurde ja jetzt vor kurzem erst renoviert. Erstrahlt da in neuem Glanz. Und wenn du reinkommst, übrigens am Anfang ist ein sehr, sehr kleiner Eingang und man sagt, dass der deshalb so ein kleines Tor sei, damit man nicht mit dem Pferd früher reinreiten konnte. Stichwort Kreuzritterzeit. Und jetzt sagt man, dass die Kirche eigentlich so leer sei wie damals nicht mehr, weil eben niemand nach Bethlehem kommt. Und weil du danach gefragt hast, das war ein total erhebendes Gefühl für mich, da reinzugehen. Gerade unten bei der Geburtsgrotte, die da mit einem Stern gekennzeichnet ist. Ich war tatsächlich ganz alleine da, ich konnte es nicht fassen. Aber es ist wie überall derzeit in Bethlehem ein Gefühl zwischen unheimlich besinnlich und erhebend, aber eben einfach auch traurig und einsam, weil im Moment diese ganze Stadt darunter leidet, dass keine Touristen mehr da sind.
Bethlehem ist ja wieder offen, war aber monatelang auch abgeriegelt, oder?
Ja, tatsächlich in Bethlehem hat die Corona-Pandemie innerhalb der palästinensischen Gebiete ihren Ausgang genommen, eben auch eingeschleppt von Pilgern. Deshalb war Bethlehem dann die Stadt, die Anfang März alles dicht gemacht hat. Mittlerweile kommt man, ich habe es ja erzählt, wieder rein. Allerdings gibt es immer noch diesen Teil-Lockdown, also abends eine Ausgangssperre über Nacht. Und an den Wochenenden war Bethlehem jetzt auch wieder nicht zu erreichen. Touristen können ja ohnehin im Moment nicht nach Israel fliegen und von da aus weiter nach Bethlehem fahren. Also wir feiern tatsächlich das erste Weihnachten jetzt ohne Pilger in Bethlehem.
Wir haben ja vorher schon mal kurz reingehört bei dem verzweifelten Geschäftsmann. Was hat das für Auswirkungen jetzt für die Menschen dort, die ja wirklich darauf setzen, da ihre Einnahmen auch größtenteils zu machen in diesem Monat?
Vorneweg mal, etwa 80% der Menschen in Bethlehem hängen von Tourismus ab. Mhm. Keine andere Stadt in den palästinensischen Gebieten ist so stark abhängig von Gästen von außen. Und wenn du jetzt durch die Straßen läufst, dann haben fast alle Geschäfte geschlossen. Und dieser Holzschnitzer, den wir da entdeckt haben, das war der einzige Laden in der ganzen engen Gasse, der überhaupt noch auf hatte. Und die machen jetzt aber im Moment tatsächlich Krippen, Jesusfiguren, Marienfiguren und so weiter auf Hochtouren, weil diese eine Holzschnitzer gesagt hat, Tradition ist mir jetzt mal ganz egal, ich verkaufe im Internet. Und er hat eine Website entwickelt und bietet jetzt im Internet an. Er sagt aber, die Leute hatten das ewig nicht angenommen und erst jetzt vor kurzem bestellt und jetzt kommt er nicht mehr nach mit dem Versenden. Er hat seine ganze Familie eingespannt. Also da ist ein kleines Weihnachtswunder und etwas Hoffnung, aber nichtsdestotrotz, er weiß auch, in 2 Monaten ist es wieder vorbei, wenn keine Menschen kommen.
Diese ganze Ruhe hat ja auch etwas Entschleunigendes. Und du sagtest ja auch, es hat ein erhebendes Gefühl, wenn man dann in diese Grotte geht und so ganz allein dort steht und das auch aufnehmen kann und auch genießen kann. Sieht darin irgendjemand was Positives?
Also was Positives darin zu sehen, das, denke ich, gelingt den Menschen im Moment eher nicht, weil sie eben so verzweifelt sind und wirtschaftliche Not leiden. Aber sie haben trotzdem einen gewissen Optimismus in die Zukunft. Denn die Menschen sagen alle, Bethlehem ist die Stadt, die ewige Stadt, die Touristen werden kommen. Irgendwann wird mal die Pandemie vorbei sein, aber Bethlehem wird bleiben. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe einen Hotelbesitzer getroffen. In dem Hotel sieht es übrigens aus, als wäre es im Dornröschenschlaf. Also die haben ja auch panisch geschlossen Anfang März. Auf dem Billardtisch liegen noch die Kugeln, die Flaschen, die Weinflaschen in der Bar, die sind noch verkorkt. Ich würde diesen Wein nicht mehr trinken wollen, das ist jetzt wahrscheinlich Essig. Also so sieht das aus. Das ganze Hotel ist dunkel und dann sagt aber dieser Hotelbesitzer zu mir, und das fand ich so wunderschön. Wissen Sie, ich kenne Touristen, die würden alles dafür geben, einmal im Leben das Heilige Land zu besuchen. Man sieht an ihren Gesichtern, wie glücklich sie hier sind, weil sie in Bethlehem die Erfüllung ihres Glaubens finden. Und diese Menschen werden wieder kommen und daran glaube ich. Und das fand ich einfach auch einen schönen, hoffnungsvollen O-Ton.
Und ich kann tatsächlich noch eine Geschichte beisteuern aus der Rubrik Positives, auch in Corona-Zeiten. Ich habe mich in Bethlehem in der Katharinenkirche, das ist quasi der katholische Teil der Geburtskirche, mit einem katholischen Pfarrer getroffen, einem Palästinenser, der dort in Bethlehem die örtliche Gemeinde der Katholiken betreut. Und er sagte, ja, natürlich sei auch seine Stimmung im Prinzip momentan eine sehr depressive und negative, weil er halt sehe, wie schlecht es den Menschen in seiner Gemeinde geht. Aber er habe jetzt auch festgestellt, dass eine Sache anders sei in seinem Alltag. Er könnte jetzt in Ruhe in der Kirche beten, was vorher nie möglich gewesen sei, weil ja immer irgendwelche Pilger da gewesen seien. Also er würde jetzt die spirituelle Ruhe finden in der Kirche, für die er sich vorher immer eine Nische suchen müsste. Aber er hat auch gesagt, ihm wäre es lieber, die Pilger wären wieder da.
Ja. Jetzt habt ihr mir 2 positive Beispiele gegeben und jetzt wollte ich aber über die Pandemie sprechen und die ist gar nicht positiv gerade heute. Die Aufnahme findet ja heute am 3. Dezember statt. Hat Israel einen neuen Rekord an Neuinfektionen zu verzeichnen? In welchem Zustand befindet sich Israel gerade, wenn wir jetzt leider wieder nochmal auf Covid schauen?
Also man muss, glaube ich, schon sagen, dass das medizinische Problem Corona sich für Israel wahrscheinlich wirklich erst in den Griff kriegen lässt, wenn der Impfstoff da ist. Denn es gibt Bevölkerungsgruppen im Land, vor allem auch die streng religiösen Juden, die sich den Maßnahmen der Regierung mittlerweile in weiten Teilen verschließen und sagen, sie setzen zum Teil auf Herdenimmunität. Das heißt, eigentlich gilt in Israel momentan, wenn ein Lockdown vorbei ist, wartet man nur irgendwie auf den nächsten. Wirklich in den Griff bekommen wird man die Zahlen hier Wahrscheinlich eben tatsächlich nicht. Sie sind jetzt schon wieder etwas am Steigen. Aber es ist ein Infektionsgeschehen, was sich wirklich zum Teil eben dann auch sehr in manchen Bevölkerungsgruppen und in den Orten abspielt, in denen eben die Pandemie besonders wütet. Das sind zum Beispiel eben streng religiöse jüdische Gemeinden, das sind auch zum Teil die Wohngegenden der arabischen Christen oder der arabischen Israelis im Land, vor allem im Norden und auch im Süden, wo die Beduinen leben. Und in Tel Aviv selber zum Beispiel, im säkularen Israel, merkt man das eigentlich nicht so sehr, muss man sagen. Aber ich denke eben, dass Israel noch sehr, sehr lange sowohl in der medizinischen Krise bleiben wird. Die Regierung sagt ja, sie hofft eben auch darauf, dass in den nächsten Monaten mit dem Impfen begonnen werden kann. Und aber eben vor allem, und das ist das, was die Israelis momentan im Alltag am meisten trifft, wenn wir über Corona reden, in der Wirtschaftskrise stecken bleiben wird. Das Land ist immer noch bei 20% Arbeitslosigkeit. Mhm. Und man sieht mehr Bettler auf den Straßen. Man sieht viele Geschäfte in den Straßen, die geschlossen sind und auch nicht mehr aufmachen. Die Hilfsorganisationen, die Wohlfahrtsorganisationen im Land berichten, dass sie Zehntausende Familien zusätzlich nun auf den Empfängerlisten für tägliche Lebensmittelhilfe haben. Jeder kennt hier die Geschichten von den Leuten, die zum Beispiel wieder zu ihren Eltern ziehen mussten, weil sie die Miete nicht zahlen können. Und wer schon mal in Israel war, weiß ja, dass die Lebenshaltungskosten hier eben auch sehr, sehr hoch sind. Lebensmittel kosten sehr viel Geld, Mieten sind sehr teuer. Und all das erdrückt die Leute gerade. Und das ist, glaube ich, das Problem, aus dem Israel eben vielleicht auch noch nicht so schnell wieder herauskommen wird.
Aber erklärt mir doch mal was. Also, so wie ich das in Erinnerung habe, war doch Israel beim ersten Lockdown auch ein weltweites Vorbild. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ich würde mal den Jojo-Effekt ansprechen wollen. Auch bei Diäten kennt man den. Vielleicht ist es jetzt auch gerade in Corona-Zeiten für viele etwas, worüber sie nachdenken. Aber leider, und jetzt Spaß beiseite, ist dieser Jojo-Effekt, denke ich, eben auch bei einem absoluten Lockdown dann der, wenn dieser Lockdown zu schnell aufgemacht wird, eben zum Tragen kommt. Und gleich nach dem ersten Lockdown hat ja hier Premierminister Netanyahu die Leute wörtlich aufgefordert, jetzt ist es alles wieder gut, geht Bier trinken, geht raus, geht feiern. Das hat er dann jetzt auch eingeräumt, dass das definitiv ein Fehler war. Bis zum zweiten Lockdown hat Israel eine Zickzack-Politik gemacht. Ich habe mich immer wieder gewundert, es hieß an einem Tag, die Strände werden geschlossen, die Restaurants werden geschlossen. Am nächsten Tag, nein, werden doch nicht geschlossen, bleiben doch offen. Also man hat sich hier nicht so wirklich genau eine Strategie überlegt. Hinzu kommt, Tim hat schon angesprochen, gerade die ultraorthodoxen Gemeinden und die arabischen Gemeinden haben ja sehr, sehr hohe Zahlen gehabt, weil man hier Massenhochzeiten weitergefeiert hat. Auch da, denke ich, hat sich die Regierung nicht wirklich durchgesetzt gegenüber den Ultraorthodoxen. Die sitzen in der Regierung, man braucht sie. Ja, und letztlich jetzt gerade beim zweiten Lockdown hat man auch wieder versucht, einigermaßen langsamer aufzumachen. Aber es hat eben dann doch nicht ganz geklappt.
Und man muss vielleicht auch tatsächlich diese auf vermeintlich so guten Zahlen aus dem ersten Lockdown auch durchaus kritisch sehen, denn wir wissen ja nun, wer nicht testet, hat auch keine Fälle. Mhm. Und Israel hat in den ersten Monaten der Pandemie, vor allem im März, sehr, sehr, sehr wenig getestet und auch nur in wenigen mobilen Teststationen, zu denen man mit dem Auto fahren musste. Das hat in der Folge dazu geführt, dass manche Bevölkerungsgruppen, vor allem hier auch wieder die streng religiösen Juden, de facto von der Testung völlig ausgenommen waren. Mhm. Und dann sahen die Zahlen eben sehr gut aus. Ob die tatsächlich damals schon so gut waren, da muss man tatsächlich Zweifel haben, weil dann, als viel getestet wurde, schnellten diese Zahlen ja regelrecht explosionsartig nach oben.
Ihr habt jetzt schon zweimal die verschiedenen Bevölkerungsgruppen angesprochen, die auch für die hohen Infektionszahlen verantwortlich sind. Was macht das mit der Gesellschaft? Sind dann diejenigen, die sich dann mehr an die Vorschriften halten, sauer auf die andere Gruppe? Wie zeigt sich das in der Gesellschaft?
Definitiv, Nathalie. Ich meine, du musst dir auch vorstellen, die Israelis hier, die dürfen ja auch nicht mehr reisen. Die kommen nicht mehr aus ihrem Land raus. Ich habe hier Mitarbeiterinnen, die haben Familie in Deutschland, ältere Eltern, andere Verwandte, und sie kommen da nicht mehr hin, weil sie einfach nicht das Land verlassen können, weil sie hier in Quarantäne müssen etc. Und ich habe es interessant gefunden, dass zum ersten Mal eine Freundin, die sehr, sehr liberal eingestellt ist, zu mir gesagt hat, ich hasse die Ultraorthodoxen. Dann hat sie es zurückgenommen und sagt, nein, nein, ich hasse sie natürlich nicht, aber sie sorgen dafür, dass dieses ganze Land hier zum Risikogebiet erklärt wird. Ich erzähle das deshalb, weil ich denke, dass die Friktionen in der Gesellschaft, die wir ja alle hier schon lange beobachten, dass die jetzt extrem zum Tragen kommen zwischen Säkularen, zwischen Ultraorthodoxen und dass die Nerven hier blank liegen. Und wir in Deutschland, wir schauen immer wieder auf den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Aber Tim und ich, wir sagen schon lange und viele andere eben auch, schaut euch eher den Konflikt an innerhalb der israelischen Gesellschaft.
Ich kann mich an einen Beitrag erinnern aus eurem Studio. Da ging es um die Überwachung auch durch die Geheimdienste. Auch Menschen in der Quarantäne wurden überwacht, wurden kontrolliert. Hat das nicht stattgefunden für die ultraorthodoxen Gebiete? Hat da die Regierung, die Polizei überhaupt gar keinen Zugriff?
Naja, also wenn jemand Handys quasi kaum benutzt und Smartphones auch überwiegend ablehnt als Gemeinschaft, beziehungsweise die verschiedenen Systeme und Tools, die man da drauf hat und über die man geortet wird, eben gar nicht benutzt, so wie das die Ultraorthodoxen tun, da ja ein bisschen abkapseln, dann ist das natürlich auch mit diesen Maßnahmen schwierig. Aber man muss ja zunächst auch erstmal den Patienten herausfinden, der es hat. Mhm. Und wenn nicht getestet wird, findet man natürlich auch diese Fälle nicht. Und irgendwann kamen halt die Behörden auch damit nicht so richtig hinterher. Also es ist tatsächlich etwas, das einem für die gesellschaftliche Zukunft dieses Landes, zumindest für die nähere oder mittelfristige Zukunft, Sorgen machen muss, wie Corona die Spaltung zwischen dem säkularen jüdischen Israel und dem streng religiösen Israel verschärft hat. Und da hatte die Politik natürlich ganz, ganz großen Anteil dran. Also angefangen mit dem ehemaligen Gesundheitsminister, der also noch Minister war in der ersten Phase der Pandemie, der ultraorthodoxer Politiker ist und sich selber nicht an die Regeln gehalten hat, zu denen er quasi das Land aber verdonnert hat und sich dann prompt mit Corona infizierte. Oder eben dann später, als die Ultraorthodoxen ihre Schulen geöffnet haben, obwohl die eigentlich im ganzen Land noch geschlossen waren, und Premierminister Netanyahu, der auf die streng religiösen Parteien in seiner Koalition angewiesen ist, dort auch nicht durchgegriffen hat. Das alles führt dazu, dass viele säkulare Israelis extrem genervt sind von diesem Verhalten der Ultraorthodoxen. Und das ist etwas, was auch noch nicht gleich wieder weg sein wird, wenn die Pandemie im Griff ist.
Darf ich vielleicht doch noch etwas Positives dazu sagen, Nathalie?
Ja, gerne. Das sagen wir immer besonders gerne.
Ich habe einen Bekannten, der lebt in einem arabischen Dorf im Norden Israels und der musste jetzt auch zum Corona-Test, weil seine Tochter leider an Corona erkrankt ist. Und der hat mir dann aber ganz begeistert erzählt, das wird dort vom Militär kontrolliert, die Teststation. Und er war absolut begeistert, wie nett das Militär mit allen umgegangen ist, wie professionell das war. Jetzt kamen dann auch einige jüdische Nachbarn in diese Teststation in einem arabischen Dorf und er hat sich sehr, sehr positiv geäußert. Das fand ich irgendwie schön, weil ich gedacht habe, es gibt also doch auch verbindende Elemente. Und wenn man übrigens im Moment auf dem Ben-Gurion-Flughafen dann doch sein sollte, weil man rausfliegen kann oder zurückkommt, was wir jetzt ja doch in diesem Jahr immer mal wieder gemacht haben, dann wird man da so nett und höflich behandelt, da tut sich auch sehr viel Positives.
Und eigentlich wäre es ja schön, wenn eine Regierung solche verbindenden Elemente auch schaffen würde. Nur die Regierung im Moment ist ja schon so in sich gespalten, dass sie diese Spaltung der Gesellschaft auch wieder spiegelt. Ich habe es ja vorher kurz schon erwähnt. Zusätzlich zu allem Problem steht das Land vor Neuwahlen. Verteidigungsminister Benny Gantz sagte, die Billigung des Etats in drei Lesungen bis zum 23. Dezember könnte eine Neuwahl verhindern. Was muss man sich in Bezug auf diesen Haushalt vorstellen? Um was geht es da eigentlich?
Also vordergründig geht es tatsächlich darum, dass dieses Land einen Haushalt braucht, eine solide Planung der Staatsfinanzen natürlich gerade in dieser Krise braucht und dass hier haushaltspolitisch von der Regierung schon sehr lange nur auf Sicht gefahren wird. Wir hatten ja zur Erinnerung mehrere Wahlkämpfe in Israel. Schon da gab es eben keinen langfristig aufgestellten Haushalt. Dann gab es eine neue Regierung. Und die schafft es nun eben seit dem Frühjahr nicht, sich auf diesen Haushalt zu verständigen, was natürlich Folgen hat auf die Arbeit dieser Regierung, auf die Ministerien, die nicht richtig planen können und Ähnliches. Das ist das eine, dass man hier darüber streitet, wie man diese Finanzplanung aufstellen will. Aber der eine Koalitionspartner, das Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz, wirft der Regierungspartei Likud von Ministerpräsident Netanyahu vor, die Haushaltsbildung aus strategischen Gründen quasi absichtlich zu blockieren.
Absichtlich blockieren? Ich habe gelesen, Netanyahu will damit verhindern, dass Gantz im Herbst 2021 vereinbarungsgemäß das Amt des Regierungschefs von ihm übernimmt. Aber irgendwie war das ja auch voraussehbar, oder? Dass Netanyahu, der alte Fuchs, sage ich jetzt einfach mal, die Macht nicht abgeben will.
Also sollte das Gans damals geglaubt haben, dann war er vermutlich der Einzige hier im Land und auch unter den Israel-Kennern außerhalb des Landes. Es ist aber schon eigentlich traurig, wie schnell Gans sich hier von einem Hoffnungsträger, ehemaliger Armeechef, der dann angetreten ist als ein Saubermann und in den ersten Wahlen ja immer gesagt hat, er wird nie mit Netanjahu zusammengehen, wie schnell er von diesem Hoffnungsträger jetzt zu einer sehr, sehr eigentlich traurigen Gestalt wurde. Denn selbst wenn es zu Neuwahlen kommt, was wir vermutlich glauben, ne, Tim, du auch?
Ja, ich rechne schon damit.
Ich auch. Dann muss Gans befürchten, dass er eigentlich in der Bedeutungslosigkeit verschwindet mit seiner Splitterpartei, die er noch anführt. Und das ging dann doch relativ schnell. Also Netanjahu ist es gelungen, auch diesen Konkurrenten zu entzaubern.
Und Netanjahu wäre dann wieder der Gewinner, trotzdem, dass gegen ihn ständig laufende Korruptionsprozesse ja in den Medien auch diskutiert werden. Man hört ja auch viel Kritik, aber nervt das die Wähler inzwischen nicht ziemlich und kostet ihnen das nicht dann letztendlich Stimmen?
Also Netanjahu hat dann Popularität im Land verloren, das ist klar. Das ist auch zum Beispiel zu sehen. Jeden Samstagabend, kurz bevor es dunkel wird, stehen überall in Israel Tausende von Menschen insgesamt auf Hunderten von Autobahnbrücken oder an Kreuzungen und demonstrieren gegen ihren Regierungschef. Sie ziehen auch vor seiner Residenz in Jerusalem lautstark. Sie stehen vor seiner Privatvilla am Mittelmeer und lärmen und fordern, dass er doch nun bitte endlich aufhören soll und zurücktreten mag. Aber obwohl diese Proteste seit Monaten laufen und sicherlich ursächlich dafür gibt es so eine Mischung, also die Leute sind unzufrieden mit seinem Krisenmanagement, darüber haben wir schon gesprochen. Sie sehen, dass er wegen Korruption vor Gericht steht. Sie werfen ihm vor, dass er seine eigene politische Zukunft über die des Landes stellt und so weiter. Aber es gibt natürlich einen harten Kern sozusagen von Netanjahu-Anhängern, die ihn unterstützen weiterhin. Und man muss natürlich auch sehen, dass Netanjahu sich, seitdem er 2009 ins Amt kam, zum zweiten Mal und seitdem regiert er ja, immer stützen kann auf einen Parteienblock, der einfach in Israel eine strukturelle Mehrheit hat. Das ist dieses ganze Spektrum aus nationalreligiösen Kräften in der Politik, aus streng religiösen jüdischen Parteien, aus nationalen Kräften und Netanjahus eigener Likud-Partei. Und die Leute, die diese Parteien wählen, sind eben eine Mehrheit. Und da mag sich zwar dann innerhalb des Blocks etwas verschieben, aber nicht darüber hinaus. Und deswegen kommen die Gegner Netanjahus in der Politik, die Oppositionsparteien oder eben in der Vergangenheit auch das Bündnis Blau-Weiß, nicht auf eigene Mehrheiten.
Wir sind halt hier mittlerweile eine polarisierte, gespaltene Gesellschaft, wie zum Beispiel auch die USA etc. Und die Anhänger von Netanjahu, die glauben ihm, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Das tut er ja immer wieder kund und das untergräbt und das halte ich auch für relativ gefährlich, hier schon auch demokratische Strukturen, weil er natürlich dann damit die Staatsanwaltschaft angreift, die Gerichte angreift etc. Aber seine Fans, die glauben ihm.
Wir springen jetzt nochmal, wir bleiben bei den beiden, aber ich habe noch etwas gelesen, was mich interessiert und vielleicht könnt ihr mich darüber aufklären. Ich habe gelesen, dass Medienberichten zufolge Gans zunächst auch nicht über seine Bemühungen zur Annäherung mit arabischen Staaten Netanjahu informiert hat. Netanjahu wiederum ist nach Saudi-Arabien gereist, ohne Gans darüber Bescheid zu geben. Ich meine, beide verheimlichen, das verdeutlicht natürlich auch dieses fehlende Vertrauen. Einmal, was hat das mit sich auf sich und was bedeuten denn diese Themen überhaupt für sich? Einmal die Annäherung an die Araber und dann auch diese Reise von Netanjahu nach Saudi-Arabien. Was ist da gerade los in dem Land, in der Region auch?
Also natürlich geht es Benjamin Netanjahu, und das ist ja für einen Politiker auch nicht ungewöhnlich, darum, mit eigener Politik beim Wähler direkt zu punkten und politische Erfolge nicht unbedingt jemandem zuzuschreiben wie Benny Gantz, den er möglicherweise im nächsten Wahlkampf wieder als Konkurrenten hat. Also versucht Netanjahu, alles, was er als außenpolitischen Erfolg ansieht, für sich persönlich verbuchen zu können. Und ja, diesen Medienberichten ist nie widersprochen worden. Sowohl Verteidigungsminister Gantz als auch Außenminister Ashkenazi von der gleichen Partei wie Gantz waren zum Beispiel über die Verhandlungen mit den Emiraten nicht informiert, auch nicht über die mit Bahrain oder mit dem Sudan und haben eben zum Teil nur aus den Medien davon erfahren. Und auch, dass Netanjahu nach Saudi-Arabien offenbar geflogen ist, es wurde zumindest nicht von seinem Lager dementiert, um sich dort mit dem Kronprinzen zu treffen und eben auch mit US-Außenminister Pompeo, ist ohne Wissen seiner Koalitionspartner und wichtigsten Minister passiert. Dass die das ärgert, ist klar, aber Netanjahu versucht hier schon mal für den nächsten Wahlkampf vorzubauen und zu zeigen, ich bin hier der beste Außenpolitiker im Land und Sicherheitspolitiker bin ich auch der Beste, ich habe die Dinge im Griff. Was hier angenommen wird, ist, dass es bei diesem Treffen in Saudi-Arabien unter anderem um mögliche Absprachen gegangen sein könnte im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den iranischen Atomwissenschaftler. Aber das wird natürlich von hier Regierungsseite hier in keinster Weise kommentiert. Man bestätigt oder dementiert hier eben auch nicht irgendeine mögliche eigene Verstrickung in diesen Anschlag. Und das gilt dann letztlich auch ein bisschen für diese Reise nach Saudi-Arabien beziehungsweise für das, was dann möglicherweise besprochen wurde.
Gleich, Susanne, wollte ich noch mal kurz auf den Anschlag eingehen, weil mich natürlich Iran auch immer wieder interessiert. Das hat ja auch alles damit zu tun, dass jetzt Biden Trump ablöst. Wie wirkt sich das denn auf diese Regierung gerade aus? Vor allen Dingen auf Netanyahu, der ja Trump als einen seiner großen Befürworter auch immer im Rücken hatte.
Also Netanyahu weiß sicherlich, dass er mit Biden, der ja Vize unter Obama war, nicht mehr einen so leichten Counterpart hat in Amerika, wie das bisher der Fall war. Trump hat ja Netanyahu fast jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Also das ging ja auch um Kündigung des Atomabkommens mit Iran, Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, um nur zwei von extrem vielen Beispielen zu nennen. Nichtsdestotrotz weiß man hier in Israel schon auch, dass Biden ein Freund des Landes ist. Auch der neue Außenminister ist ja jüdischer Abstammung. Also ich würde das jetzt nicht mal allzu hoch hängen, aber man befürchtet natürlich, dass Biden die Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran wieder aufnehmen möchte, hat er ja schon angekündigt. Und es war ja hier ganz klar, dass Israel versuchen wird, da noch mal Zeichen dagegen zu setzen. Es war ja dann auch noch US-Außenminister Pompeo zu Besuch. Also, dass da jetzt was passiert ist im Iran, denke ich, wundert relativ wenige in der israelischen Politik, wenn natürlich auch Israel das nicht kommentiert.
Wenn ihr beide jetzt in die Glaskugel schaut, was seht ihr denn für Israel 2021? Politische Ruhe?
Also ich sehe erstmal Neuwahlen in Israel 2021. Und zwar völlig unabhängig davon, wann die kommen, aber sie werden kommen. Was ich nicht sehe, ist die vereinbarte geregelte Machtübergabe Netanjahu an Gantz. Und ich glaube, politische Ruhe wird tatsächlich, wenn wir jetzt auf diese innenpolitische Dauerkrise schauen, erst dann einkehren können, wenn entweder Benjamin Netanjahu in der Politik seinen Abschied nimmt oder aber der Prozess gegen ihn zu Ende gebracht werden kann. Und mit beidem ist aus meiner Sicht in naher Zukunft und vielleicht auch gar nicht im ganzen nächsten Jahr zu rechnen. Das heißt, leider wird wohl diese politische Dauerkrise in Israel noch eine ganze Weile andauern. Was ich dem Land wünsche, ist, dass es in der Corona-Krise gute Nachrichten gibt, dass also die Zahlen dauerhaft niedrig bleiben, dass bald geimpft werden kann und vor allem, dass es den Menschen, denen es jetzt so wirtschaftlich so schlecht geht in Israel, dass es vielen davon bald wieder besser gehen möge in 2021.
Also ich kann mich da Tim nur anschließen. Ich würde vielleicht mit Blick auf die Palästinenser noch sagen, dass ich da schon hoffe, dass sie mit Biden wieder jemanden haben, der ein Fürsprecher für sie sein wird. Sie haben ja jetzt auch schon angekündigt, dass sie wieder eventuell an den Verhandlungstisch zurückkommen. Und ein Punkt, den wir vorher kurz gestreift haben, aber dann nicht mehr ganz vertieft haben, waren dann doch die neuen Beziehungen zu den arabischen Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain etc. Und davon, denke ich, kann man schon hoffen, dass die Zwei-Staaten-Lösung, von der wir alle über viele Jahre gesprochen haben, die war hier absolut politisch tot. Es hat sich nichts bewegt. Und wenn dann vielleicht durch die Hintertür über die Annäherung Israels zu anderen arabischen Ländern auch wieder die Palästinenser mit einbezogen werden sollten, dann sehe ich das sehr positiv. Und ein letzter Satz noch. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir wieder Touristen im Land haben werden im nächsten Jahr. Aber da ist der Wunsch natürlich etwas stärker als das Wissen und dass wir nächstes Jahr in Bethlehem wieder mit Pilgergruppen Weihnachten feiern können.
Das hoffen wir auch mal. Schön, dass das so positiv geendet hat. Ich danke euch beiden, Susanne, Tim, vielen Dank für eure Erzählungen und Eindrücke. Ihr Lieben, die zugehört habt, ich wünsche euch trotz allem eine schöne Adventszeit. Das ist auch nicht einfach so dahingesagt, das meine ich ganz ernst. Genießt es trotzdem irgendwie. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp, Hilde Stadler und Brigitte Arbeit.